Einen wunderschönen Abend, sehr verehrte Zuhörerschaft. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu Linoleum heute, dem einzigartigen Podcast über die Zukunft von Fußbodenbelägen im 21. Jahrhundert. Ich bin Guybrush Threepwood, Fußbodeninspektor.
Und ich bin Captain Chucky LeChuck, Fachexperte für Bodenbeläge und Holzauslegewaren.
Holzauslegewaren? Die gibt es leicht gebraucht drüben bei Stan, oder?
Ja.
Okay, fahren wir das richtige Intro.
Western Unchained. Legenden, Geschichten und Mythen aus dem Wilden Westen. Mit Jörg Brühmann und Sebastian Gerstl.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Cowboys und Cowgirls, liebe Pioniere und Pilger, liebe Gringos und Greenhorns in unserem kleinen Nest hier im Internet. Ich bin der Sibi.
Und ich bin der Jörg.
Und wer sich über das Intro gerade gewundert hat und noch nicht in den Kalender geguckt hat, heute haben wir den 1. April und deswegen haben wir relativ spontan beschlossen, spontan für unsere Verhältnisse, wir nehmen immer noch im Vorfeld auf, dass wir ein bisschen was anderes machen wollen und einmal über Western Hoaxes reden. Also April ist die Zeit der Scherze, der kleinen, also im Englischen sagt man eben gern die April Fool's Jokes oder eben die Hoaxes, die nicht wirklich Betrügereien, wenn du so, also krumme Geschichten, schräge Nummern, wie man es halt so kennt zum 1. April. Und ganz spontan in die Runde gefragt, Jörg, ich könnte dir zwei Geschichten anbieten oder sagen wir mal zwei Kategorien, in welche Richtung wir reden wollen.
Okay, ich bin gespannt.
Also Kategorie Nummer 1, wir können über den 100-jährigen Jesse James reden.
Okay.
Kategorie Nummer 2, wir reden über Jackalopes und Geisterkamele.
Oh, dann bin ich für die Jackalopes und die Geisterkamele.
Die Jackalopes, jawoll. Ehrlich gesagt, ich muss ganz offen gestehen, ich habe eigentlich schon seit wir mit Western Unchained angefangen haben, Lust, irgendwann mal was über die Jackalopes zu machen. und da wir eigentlich, der Claim für unseren Podcast ist ja Geschichten, Legenden und Mythen aus dem Wilden Westen, aber bislang haben wir das mit den Mythen noch sehr wenig bedient. Und ich glaube, der 1. April eignet sich sehr gut, um da jetzt mal ein bisschen was drüber zu bringen. Wir reden mal über Jackalopes und andere merkwürdige Sichtungen oder kuriose mythologische oder mystische Gestalten, die der Wilde Westen so hervorgebracht hat.
Ja, außerdem muss man jetzt dazu sagen, sowohl der Sibi als auch ich, wir kommen beide aus Nordbayern und der Jackalope ist ja letzten Endes nichts anderes als der amerikanische Verwandte des Wolperdinger.
Oder zumindest sehr verwandt. Der Wolperdinger hat noch ein paar Charakteristika mehr als der Jackalope, aber der Jackalope hat dafür... Also, nee, anders. Der Wolperdinger hat noch so ein paar, wie soll ich sagen, physische Eigenschaften, die der Jackalope nicht hat. Dafür hat der Jackalope einige Charakteristika, die dem Wolperdinger nicht zugeschrieben werden.
Ah, ja.
Aber weil wir von den physischen Eigenschaften des Wolperdingers reden, Jörg, wie schaut denn so ein Wolperdinger eigentlich aus?
Ja, also die klassischste Darstellung, man muss dazu sagen, Wolperdinger ist eigentlich ein Witz aus dem Alpenraum von Tierpräparatoren, die verschiedene Tiere zusammengebappt haben und dann den Touristen erzählt, das hat er so gefangen. Aber die, glaube ich, populärste Darstellung ist ein Hase oder ein Kaninchen mit einem Hirschgeweih und Flügeln. Also eine Mischung aus Hase, Hirsch und Geflügel.
So Ente meistens irgendwie,
ja,
sowas.
Ja, genau.
Hast du eine Ahnung, wie alt der Wolperdinger, also so wie weit das zurückreicht in etwa?
Also ich glaube, die Überlieferungen, also die schriftlichen Überlieferungen kommen irgendwo aus dem 19. Jahrhundert. Mhm. Es kann aber natürlich auch sein, dass die Überlieferung älter ist. Es gibt nämlich im Tiroler Raum auch nochmal einen Verwandten des Wolperdingers, der Blutschink, der aber dem Ganzen sehr ähnlich ist. Und ich glaube, der stammt aus dem 18. Jahrhundert schon.
Es gibt sogar einen schwedischen Verwandten von Wolperdinger, das nennt sich Skvada. Und angeblich gibt es Zeichnungen von solchen oder ähnlichen Gestalten, die sogar bis ins 16. Jahrhundert zurückgehen. Also so Ausschmückungen von irgendwelchen Büchern oder das Ähnliche.
Also man kann sagen, Tierpräparatoren weltweit haben einen ähnlichen Sinn für Humor offensichtlich.
Ja, ganz offensichtlich. Die Jackalopes hingegen, die erste belegte Sichtung eines Jackalopes kam am Rande eines Events vor, den wir schon einmal hier im Podcast besprochen haben. Und zwar von einem Mitglied der Lewis und Clark Expedition. Wir erinnern uns, 1804 bis 1806 haben Meriwether Lewis und William Clark nach dem Louisiana Purchase alles, was westlich des Mississippi und des Missouri war und auch den Fluss Missouri vermessen und erstmals wirklich die Flora und Fauna, die Amerika so birgt, niedergeschrieben, festgehalten und dokumentiert. Mhm. Ein Mitglied dieser Lewis and Clark Expedition war ein gewisser John Coulter. John Coulter, um 1774 in Virginia geboren, später nach Kentucky gezogen und dort aufgewachsen. Ja, man weiß ja, was man sich über Leute aus Kentucky erzählt. Wenn nicht, hört euch die Folge, unsere Folgen zu der Hatfield und McCoy-Fehde an. Er war also auf jeden Fall ein sehr bärbeißiger Kerl. Und wie gesagt, 1804 schloss er sich der Lewis and Clark Expedition an. Und als diese Expedition dann in die Gegend der Rocky Mountains kam und nördlich ins nach Wyoming und Montana vorstieß.
Übrigens bis heute einer der wenigen Menschen, die bis nach Wyoming vorgestoßen sind.
ja. Jedenfalls hörte Coulter dann von den örtlichen Shoshonen über die Wunder des Yellowstone-Nationalparks, also über einen Ort mit gigantischen Bäumen, faszinierenden Bergen und natürlich mit heißem Wasser, also heißen Quellen, die selbst im Winter nie überfrieren und die Meter hoch in die Höhe schießen. Und Coulter beschloss, sich für einige Monate von der Lewis and Clark Expedition zu trennen und mit einigen indigenen Führern diese Naturwunder in Augenschein zu nehmen. Er gilt daher als einer der ersten Weißen, die den Yellowstone-Nationalpark betreten haben und ihn zu Gesicht bekommen haben. Im Frühjahr 1803 kehrte er dann nach Fort Raymond zurück. Die Lewis und Clark-Expedition war da zu diesem Zeitpunkt schon längst in die Heimat zurückgekehrt. Und als er dort die örtlichen Naturwunder beschrieb, vor allem eben diese Gasquellen, diese blubbernden Quellen, die selbst im Winter nie überfrieren, die meterhohen Fontänen kochend heißen Wassers und die Schwefelquellen, die einen beinahe die Sinne rauben, hat man ihm das nicht geglaubt. Und die Gegend wurde zuallererst beschrieben als Coulters Hölle. Mhm. Heute kennt man das als Yellowstone Nationalpark.
Ja.
Jedenfalls 1808 kehrte er in diese Gegend zurück, diesmal begleitet von einem gewissen John Potts.
Aha.
Und als sie wieder in die Gegend kamen, sah Coulter zum ersten Mal die Kreatur, die später als Jackalope bekannt werden würde.
Aha.
Und er beschreibt sie als einen ausgewachsenen Hasen mit dem Geweih wie von einem Hirsch auf dem Kopf.
Aha.
Also anders als das Squatter oder der Wolpertinger hat der Jackalope, ist der Jackalope in Anführungsstrichen nur ein Hase mit einem Geweih.
Aha.
Allerdings die Kreatur hat dann auch gewisse andere Charaktereigenschaften, denn nachdem Coulter sie erstmals beschrieben hat, über die Jahre und Jahrzehnte hinweg tauchen dann Jackalopes doch so im amerikanischen Westen und Mittelwesten auf. Sie werden überwiegend in Wyoming gesichtet, auch heute noch. Es gibt einen Ort in Wyoming namens Douglas, der als Jackalope Capital of the World gilt und jedes Jahr im Juni immer noch ein regelmäßiges Jackalope Festival abhält. Aber auch in Colorado, in Nebraska und sogar bis runter nach New Mexico wurden wohl Exemplare von Jackalopes gesehen.
Aha.
Jackalopes sind sehr schnelle Tiere, also es sind braune Hasen mit einem hirschartigen Geweih, können zwischen 3 und 5 Pfund schwer werden, bewegen sich mit Geschwindigkeiten von bis zu 90 Stundenkilometer, also in etwa so schnell wie ein Gepard.
Aha.
Und Jackalopes sind normalerweise Zeichen von Unglück. Also wer einem Jackalope begegnet, sollte aufpassen. Er sollte ihn am besten gleich erlegen, was sehr schwierig ist, weil er ist sehr flink. Und wenn das nicht schafft, geschehen schlimme Dinge. Also das Pferd verliert ein Hufeisen, scheut und wirft dich ab.
Ja.
Die Riemen an deinen, an deinen Satteltaschen und an deinen Sätteln reißen. Solche Dinge. Und also nach der Sicht, so gerade im Wilden Westen gab es dann so Erzählungen von Cowboys, die nachts am Lagerfeuer sitzen und ihren Gesang einstimmen, ein melancholisches Lied anstimmen. Dann kann man aus der Fähre die Jackalopes hören, wie sie versuchen, die menschlichen Stimmen nachzuahmen und mitzusingen. Was ein sehr unheimliches Gefühl sein muss. Aber es konnte nie jemand einen erlegten Jackalope tatsächlich vorweisen, bis dann eben ein Einwohner von Douglas in Wyoming im Jahr 1939 eben einen solchen Jackalope präsentieren konnte, den er angeblich zusammen mit seinem Bruder erlegt hat.
Okay.
Das machte den Ort Douglas in Wyoming überhaupt erst berühmt. Davor war der Ort eigentlich eher klein und unbekannt. Ach, heute hat Douglas in Wyoming hat gerade mal 6.000 Einwohner. Aber ja. Nichtsdestoweniger, der Ort der Jackalope ist so bedeutsam für Douglas geworden, dass sie 1865 eine 8 Fuß hohe Jackalope-Statue aus Beton errichtet haben. Und wer heute Douglas besucht, den begrüßt ein über 4 Meter hoher Sperrholzaussteller von einem Jackalope.
Oh, okay. Ja, die Amerikaner haben es mit solchen Ausstellern, weil in Fort Stockton steht nämlich in Texas steht der weltgrößte Roadrunner. Was letzten Endes auch nichts anderes als eine Plastikstatue von einem Roadrunner ist, die irgendwo in Fort Stockton steht, was ein kleines Kaff in Texas.
Aber das ist das, was Fort Stockton bekannt macht. Ne? Also irgendwie, es gibt so sehr viele kleine Winzorte, die irgendwas Kurioses oder Absurdes nehmen und das dann als das Weltgrößte bei sich stehen haben, denn in den USA ist alles größer. Und, ja.
Selbst die Käfer sind größer.
Ja, selbst die Käfer sind größer mit ihren wenigen Einwohnern. Auf jeden Fall, jedes Jahr in Wyoming gibt es eine Monster Truck Rally zum Anlass des Jackalope Days, Schlammvolleyballturniere, einen Greased Pig Run, wo gestandene Männer einem eingefetteten Schwein hinterherrennen und wem es gelingt, es einzufangen, der kriegt einen Preis und darf das Schwein behalten. Und da merkt man auch, wie ernst Douglas die ganze Geschichte mit dem Jackalope nimmt. Es werden tatsächlich Jagdscheine für Jackalopes ausgestellt. Allerdings, es gibt Bedingungen. Ein Jäger, der einen so einen Jagdschein erwerben darf, darf keinen IQ von höher als 72 besitzen, sonst verschreckt er die Jackalopes. Und gejagt werden darf nur am 31. Juni zwischen Mitternacht und 2 Uhr morgens.
Schonzeiten müssen eingehalten werden.
Aber nichtsdestoweniger, also Jackalopes durch das 19. Jahrhundert hindurch, durch den Wilden Westen hindurch, gibt es immer wieder vereinzelt Sichtungen. Auch Quacksalber, die quasi Talismänner verkauft haben, was im Endeffekt normale Hasenpfoten waren, nur mit der Behauptung, es wäre von einem Jackalope. Ach ja, genau, ich habe gerade vergessen, also Jackalopes wurden auch als Warrior Rabbits oder Kriegerhasen bezeichnet, die mit ihren Geweihen ihre Gegner und eben auch potenziell Jäger aufspießen können und deswegen, also auch von den typischen Predators, also von den typischen natürlichen Jägern eines Hasens gefürchtet werden. Die moderne Definition eines Jackalopes ist relativ banal, denn das könnte sogar in Europa vorkommen. Es handelt sich offenbar um einen relativ normalen Hasen, der mit einem Virus infiziert wurde, der Papillomatosis überträgt. Papillomatose ist eine Viruserkrankung, die tumorartige Verwachsungen hervorrufen kann, die dafür sorgt, dass das Fell des Hasen oder die Haut des Hasen hornartige Geschwüre bekommt. Es gibt Papillomatose auch beim Menschen.
Ja.
Gerade im höheren Alter kann das vorkommen, dass man im Gesicht, vorzugsweise aber auch an Händen, hornartige Verwachsungen bekommt, die richtig fest werden. Und die teilweise auch richtig groß werden können, aber sich meistens halt eben nur so in kleinen münzgroßen Geschwüren sozusagen äußern.
Ne? Mm, ja.
Wenn, Wenn bei einem Hasen diese Papillomatose allerdings komplett so richtig außer Kontrolle gerät, dann wuchern diese Verwachsungen, diese Geschwüre das Fell des Hasens regelrecht zu und verwachsen sich zu hornartigen Auswüchsen, die man jetzt nicht wirklich mit einem Geweih verwechseln kann. Es ist quasi so aus Haarknäuel zusammen, also ist mehr so grau, nicht so diese gebogenen Hirschgeweihe, die dann noch mit Fell überzogen sind. Aber aus der Ferne kann das durchaus so aussehen, als wäre das ein Hase, der ein Geweih auf dem Kopf hat.
Also übrigens, die bei Menschen, der Virusstamm nennt sich HPV. Falls ihr das schon mal gehört habt, falls ihr es nicht gehört habt, informiert euch bitte. Kann nämlich Auslöser für Gebärmutterhalskrebs sein.
Ja, Human Papillovirus, keine lustige Sache. Ja. Und tatsächlich auch, also Hasen, die an dem Virus erkrankt sind, haben normalerweise kein langes Leben. Allein schon deswegen, weil die Hasen gehen nicht zum Doktor und lassen sich behandeln. Und diese Verwachsungen können sie halt tatsächlich auch irgendwann am Fressen hindern, schlicht und ergreifend. Oder daran hindern, dass sie sich in ihre Bauten zurückziehen können. Aber nichtsdestoweniger, die Wild-West-Legende vom Jackalope ist die eines kriegerischen Hasen, der schneller als jedes Pferd laufen kann, der Unglück bringt, wenn er einem über den Weg läuft. Und wenn nachts der Cowboy einsam am Lagerfeuer sein einsames Lied singt, dann fängt in der Ferne an, ein Hase mit Geweih ihn nachzuahmen und mit in das Lied einzustimmen.
Ja. Okay.
Aber es gibt natürlich auch noch andere Kreaturen, die der Wilde Westen hervorgebracht hat. Oder auch andere, wie soll man sagen, gruseligere Geschichten, wenn man so will. Und auch einige Sachen, die man meint, das ist eine Erfindung der modernen Zeit. Aber im Wilden Westen hat man das schon gesehen. Was davon würdest du jetzt gerade spontan hören wollen, Jörg?
Wilder Westen. Da fällt mir jetzt gerade ein, weil wir gesagt haben, der Jackalope ist gesichtet bis New Mexico. Das ist ja auch schon an der Grenze zu Texas. Und gehen wir das Ganze mal vom Süden an. Ein Fabelwesen aus dem mexikanischen und texanischen Raum.
Ah, ich weiß genau, von wem du redest.
Ja, der Chupacabra.
El Chupacabra, der Goat-Sucker, der sich nachts an die Ziegenherden ranschleicht und ihnen das Blut aussaucht. Die haarlose Kreatur mit großen Augen und klauenartigen Fingern. Gesichtet in Mexiko, aber eben auch New Mexico, Arizona, teilweise auch auf den spanischsprachigen, jetzt zu Amerika zugehörigen Inseln wie Puerto Rico. Ist tatsächlich gar nicht so alt, die Legende vom Chupacabra. Und so richtig, so ältere Geschichten gibt es schon. So richtig hat die erst Fahrt aufgenommen in den 1990er Jahren tatsächlich. Entschuldigung, in den 1970er Jahren. In Puerto Rico, wo die Geschichte aufkam von El Vampiro de Moca, also der Vampir von Moca. Und wie es so typisch war in der Panik der 70er Jahre, hat man erst vermutet, es handelt sich da um einen satanischen Kult, der Ziegen schlachtet und ausbluten lässt. Und erst später häuften sich dann die Geschichten eines haarlosen Wesens mit großen Augen. Also Zeichnungen von Chupacabra lassen einen so ein bisschen an Alien Grace, also an diese grauen Aliens erinnern, mit dem großen, großen runden Kopf und den pupillenlosen schwarzen Augen, den Klauen. Manchmal hat er Hörner auf oder Hörner über den ganzen Kopf, so einen richtig gehen Stachelkamm, so wie man es von gewissen Echsen, von gewissen Leguanen kennt. Aber größer und fiese Reißzähne. Also wirklich, da kommt es dann auch mit dem Vampir her, dass er spitze Reißzähne hat, mit denen er Kühe und Ziegen und wenn man dann die gruseligeren Varianten Glauben schenken mag, auch kleine Kinder reißt und angreift. Ist inzwischen sehr weit verbreitet, der Chupacabra. Also was in Puerto Rico angefangen hat, wir haben es ja schon erwähnt, wurde in Texas gesichtet, wurde in New Mexico gesichtet, wurde in Mexiko gesichtet, wurde bis runter nach Argentinien schon gesichtet. Was meinst du, ist da dran am Chupacabra?
Haha, also deine Beschreibung ist ja ein Tier mit kaum Fell und großen Reißzähnen. Und es gibt tatsächlich eine Erkrankung, die witzigerweise ähnlich wie das Papillomvirus auch den Menschen befallen kann, das bei Tieren zu starkem Haarausfall führt. Und bei Menschen nennt man das die Krätze und bei Tieren Räude.
Räude,
ja. Man kennt auch den Ausdruck, ein räudiger Hund. Und die Räude ist tatsächlich eine Krankheit, die genau zu sowas führt. Starken Haarausfall, die Tiere werden ausgezehrt und erscheinen dann sehr abgemagert und wild.
Und dadurch, dass sie so abgemagert wirken, stehen die Knochen der Rippen hervor. Sie haben Haarausfall, sind also quasi nackt. Dadurch wirkt es unter Umständen so im schlechten Licht oder wenn es dunkel ist und sie dann grell beleuchtet werden, dass das, was da hervorsteht, nicht die Rippen, die durch die Haut scheinen sind, sondern halt irgendwelche Fortsätze, die aus der Haut herauskommen. Und natürlich abgemagert, das Fleisch und die Haut am Gebiss zieht sich zurück und ein wilder Hund, der dann die Zähne fletscht, da wirkt das Gebiss dann noch breiter und noch spitzer. Also höchstwahrscheinlich handelt es sich bei den Sichtungen von Chupacabras tatsächlich um nichts anderes als wilde Hunde, die an der Räude leiden. Und ähnlich wie bei der Tollwut, also wenn die Räude auch entsprechend fortgeschritten ist, dann werden die einfach wild und aggressiv weil mit den ganzen Schmerzen und dem ganzen Symptomen, die mit der Krankheit verbunden werden, einfach nicht mehr zurechtkommen. Aber wo wir gerade auch von Alien Grace gesprochen haben und kann ja nicht anders sein, was auch und zwar mehrfach durch die Geschichte hindurch im Wilden Westen gesichtet wurde und weil du auch Texas erwähnt hast, bleiben wir doch auch bei Texas. Aliens,
ja.
Oder vielleicht nicht direkt Aliens, wobei angeblich soll sogar George Washington 1777 von grünhäutigen Fremden besucht worden sein, die ihm gesagt haben soll, dass Amerika eines Tages eine große Nation wird und die ihm von den Plänen der Briten erzählt haben sollen. Und deswegen hat er sie im Revolutionskrieg so gut besiegen können.
Es könnten auch die Reptiloiden gewesen sein, aber vielleicht waren es auch Aliens.
Naja, ich meine, grüne Haut, wer weiß. Vielleicht waren sie auch auf dem Mittelpunkt der Erde. Aber bleiben wir mal bei den Aliens, die in der Luft oben sind. Und da gehen wir nach in die Stadt von Bonham, Texas. Und wie könnte es anders sein? Ich habe sogar eine Zeitungsmeldung zu diesem Thema. Und zwar, das findet sich, also die Zeitung, die ich hier habe, ist der Houston Telegraph vom 26. Juni 1873. Der von einer Begebenheit im texanischen Bonham schreibt. Und zwar heißt es hier, ein einzigartiges Phänomen. Vor einigen Tagen erblickte ein Mr. Hardin, der 5 oder 6 Meilen östlich von Bonham lebt, etwas, das so aussah wie eine gigantische Schlange, so groß wie ein Telegrafenmast, der in einer Wolke schwebte, die über seine Farm hinwegzog. Mehrere Gruppen an Männern und Jungen, die in den Feldern gearbeitet haben, haben dieselbe Sichtung gemacht und waren ernsthaft erschrocken. Sie schien so groß und so lang wie ein Telegrafenmast zu sein, war von einer gelb gestreiften Farbe und schien ohne Anstrengung durch die Lüfte zu fliegen. Sie konnten sehen, wie sie sich zusammenrollte, umdrehte und dann nach vorne schnellte, wie wenn eine Schlange nach etwas schnappt. Die Wolke und die Schlange bewegten sich in eine östliche Richtung und wurden auch von Personen gesehen, die einige Meilen westlich von Honey Grove lebten. Ungeklärt ist bislang noch immer, was es war und von wo es herkam.
Na? Okay. Mysteriös.
Andere Zeitungen beschreiben dann auch diese silberne Schlange, groß wie ein Telegrafenmast, die sich durch den Himmel zog. Also hier ist es gelb und gestreift, in anderen Beschreibungen silbrig und silberartig. Und alle sind sich einig, dass sie sich quasi gewunden hat und verhalten hat, wie es eine Schlange so für gewöhnlich tut. Das klingt jetzt nicht unbedingt so typisch nach der üblichen UFO-Sichtung. Ne? Es ist mysteriös. Man hat dann auch das mit gewissen indianischen Legenden versucht in Verbindung zu kriegen. Es gibt ja bei bestimmten Indianerstämmen gibt es die Great Horned Snake, die manche Stämme als so den Hüter und den Bewacher der Unterwelt betrachten. Und angeblich sollen in einigen der Great Lakes in der Chicago-Region soll eine solche Great Horned Lake gesichtet worden sein.
Ja, ich wollte auch noch da zurückkommen.
Aber die Schlange, die ist eher ein Symbol der Unterwelt, beziehungsweise unter Wasser. Die Lüfte sind eher geflügelten Kreaturen vorbehalten. Auch da haben wir noch was. Das hebe ich mir noch ein bisschen auf, aber das werde ich auch noch erwähnen, weil die Geschichte finde ich klasse. Aber es gibt auch, ich sag mal, klassischere Beispiele von UFO-Sichtungen. Also Beschreibungen, die durchaus, würde ich jetzt mal sagen, als eine moderne UFO-Sichtung durchgehen könnte. Und zwar habe ich hier was gefunden im, das war jetzt in Kalifornien, das nächste Beispiel, in den 1880er Jahren. Genau, ein Phantomluftschiff, das in der Nacht zum 26. September 1896, November, zum 26. November 1896 in der Nähe von Berkeley gesichtet wurde. Und zwar heißt es hier, die Bewohner des kalifornischen Berkeley rätseln über einen nächtlichen Besucher am Himmel. In der Nacht zum 26. waren zahlreiche Bewohner der Studentenstadt verblüfft über das Erscheinen eines dunklen, gleitenden Objekts am Himmel, von welchem wenigstens ein Licht herabbaumelte. Der sonderbare Besucher bewegte sich schätzungsweise in 500 bis 1000 Fuß Höhe in südlicher Richtung. Ein Augenzeuge fertigte für die San Francisco Call eine Zeichnung an. Also der Artikel war aus der San Francisco Call. Das Objekt konnte in der Dunkelheit nicht klar ausgemacht werden. Falls es ein Ballon mit Besatzung gewesen wäre, verschwand er in einer solchen Geschwindigkeit, dass keine Möglichkeit darin bestand, diese eindeutig festzulegen. Mehrere Personen haben das Flugobjekt gleichzeitig erblickt und rätseln über dessen Herkunft. Es geht dann noch so weiter über, das finde ich dann so lustig, weil das hat dann schon so Area 51-Anklänge, weil Augenzeugen vermuten streng geheime Luftschiff-Experimente der Armee, für die es allerdings keinerlei Beweise gäbe. Und Gerüchten zufolge soll im Süden von Berkeley ein gewisser L.H. Lane, ein selbsternannter Erfinder, Experimente mit Fluggeräten durchführen, der aber auf Nachfrage des San Francisco Call verneinte, in der betreffenden Nacht zum 26.11. ein entsprechendes Experiment durchgeführt zu haben und überhaupt, er experimentiere mit Flugzeugen, so wie später so nach der Art, wie die Wright-Brüder das erarbeitet haben, oder so Gleitflieger wie in Otto Lilienthal und nicht mit Luftschiffen. Und die Zeichnung, ich versuche jetzt die Zeichnung so gut zu beschreiben, wie es geht, aber die Zeichnung hat auch tatsächlich was, also hat was Zeppelin-artiges, aber mehr so diese runde Form, wie man es von fliegenden Untertassen kennt, mit vier großen propellerartigen Rotoren, sage ich jetzt mal. Gleichmäßig über das Schiff verteilt und eben im Zentrum ein großer leuchtender Ball, der von unten an diesem Gerät dranhängt. Also wie gesagt, ging im November 1896 los und wurde dann bis zum Mai 1897 an unterschiedlichsten Orten entlang von in Kalifornien bis hin zu Chicago dann auch gesichtet. Also überwiegend im Mittelwesten und in den Südstaaten, aber zuletzt dann tatsächlich im April dann auch über Chicago.
Okay, spannend. Also,
Das sind nur zwei Beispiele von UFO-Sichtungen. Es gibt auch UFO-Sichtungen in Montana. Das in den 1865 will ein Farmer in Montana gesehen haben, wie eine Flugscheibe vom Himmel gestürzt ist, wie aus einem merkwürdigen Material bestand, also die angefasst hat. Da beschrieb er es vom Gefühl her hart wie Stein und kalt. Cold to the touch, also fühlte sich kalt an. Beschriftet mit merkwürdigen Hieroglyphen, die er nicht entziffern könnte. Aber das Lustige ist, dass zu dieser Geschichte finde ich dann nur Sekundarquellen, die das zusammen wie das Phantomluftschliff oder die Schlange in einen Topf schmeißen. Ich finde aber keine Zeitung, die darüber berichtet tatsächlich. Aber vielleicht sind da meine Quellen nicht hinreichend von der Recherche her gewesen. Aber für die Silber, also für die Schlange über Bonham in Texas und für das Luftschiff in Kalifornien, da habe ich durchaus Zeitungsartikel gefunden.
Gibt's ah, okay, also spannend. Durchaus,
ja. Du wolltest was zu den Schlangen sagen.
Nein, tatsächlich zu indianischen Mythen. Ich wollte überleiten zu unserem nächsten Fabelwesen, das vor allem indianischen Mythen entspringt. Und ich ziehe hier mal ein Segment kurz vor, ein Filmsegment. Und zwar den Film Ravenous. Wer ihn noch nicht gesehen hat, schau ihn sich bitte an. Das ist ein großartiger Film. Mm. Und ja, der Antagonist oder das antagonistische Wesen in diesem Film entstammt unter anderem auch einem indianischen Mythos, den es so tatsächlich gibt. Wendigo.
Der Wendigo, der Fleischfresser der Wälder. Ja. Mhm. Ist nicht ganz, also es ist eine Beschreibung, eine Legende, ein Mythos in verschiedenen indianischen Kulturen, tatsächlich nicht so, also begrenzt wilder Westen, aber es gibt Geschichten in verschiedenen indianischen Stämmen. Im Algonkin wird der Wendigo beschrieben als ein Riese mit einem Herz aus Eis. Möglicherweise komplett aus Eis. Der Körper ist skelettartig und verformt. Zehen und Lippen fehlen. Oder die Ojibwa-Stämme, die so in der Gegend, also von Minnesota oder auch in Zentralkanada anzutreffen sind. Die Ojibwa beschreibt es als eine große Kreatur, so groß wie ein Baum, mit lippenlosem Mund und zackigen Zähnen. Der Atem ist ein merkwürdiges Rasseln, seine Fußstapfen voller Blut, und es verschlingt jeden Mann, jede Frau oder jedes Kind, das sich in sein Territorium verirrt. Und das sind noch die Glücklichen. Denn manchmal beschließt der Wendigo, von einem Menschen Besitz zu ergreifen. Und das glücklose Individuum wird schließlich selbst zum Wendigo und jagt diese nieder, die er einst geliebt hat. Und feasting upon the flesh und
labt sich an deren Fleisch.
Labt sich an deren Fleisch, genau. Es gibt verschiedene Interpretationen, die aber alle in die gleiche Richtung gehen. Unterm Strich, ein Wendigo entsteht meistens in den kalten, wirklich bitterkalten, tiefsten Wintern, wenn jagdbares Wild schwer zu bekommen ist und die Vorräte sich zur Neige gehen. Und wenn ein Mensch in seiner Verzweiflung so weit geht, dass er zum Kannibalen wird, zum Mörder und Kannibalen, dann ergreift der Wendigo von seiner Seele Besitz und er wird selbst zum Wendigo.
Mhm.
Und tatsächlich im 17., 18. und auch teilweise im 19. Jahrhundert, wir haben ja von der Donnerparty erzählt, anderer Gelegenheit, oder auch von Alfred Packer, dem Kannibalen von Colorado, es kam durchaus vor, dass Siedlertracks eingeschneit wurden in Gebirgspässen oder dass Pioniere, die nicht vorbereitet waren, gerade auf die harten Winter, gerade in Zentralkanada kann es da richtig zur Sache gehen, aber auch in Kansas, dass diese sich in einer Situation wiederfanden, wo nichts anderes übrig blieb, als zu essen, was zu essen da war.
Mhm.
Wenn Leute tagelang oder wochenlang in Tiefschnee und eingeschneit und vereist gestrandet waren, und das ist in indigenen Stämmen vorgekommen, wie auch bei angloamerikanischen und anderen Siedlern, waren sie gezwungen, die Toten zu essen, um zu überleben.
Mhm.
Es gibt sogar einige andere Stämme, also die östlichen Cree beschreiben den Wendigo, die Naskapi, die Inuit beschreiben Wesen, die so sind wie Wendigos oder so ähnlich sind wie Wendigos. Und in manchen dieser Legenden ergreifen sie auch Besitz von denen, die besonders gierig sind, gerade in Zeiten, in denen eigentlich Knappheit herrscht, und die zu Völlerei und Exzess neigen. Und deswegen soll der Mythos quasi eher ein Mahnmal sein und eine Warnung, dass man in Zeiten der Not zusammenhalten muss und Mäßigung zeigen sollte, weil sonst gibt sich die Seele den niederen Instinkten hin und man wird zu einem, der ja seine, selbst seine Geliebten, die ihm am nächsten stehen, ja, verspeist, aber schadet.
Ja, okay.
Es gibt sogar, es gab sogar im 20. Jahrhundert eine davon abgeleitete medizinische, inzwischen umschrittene Bezeichnung der sogenannten Wendigo-Psychose.
Mhm, okay.
Wenn Leute in meistens in Wintern, in tiefen depressiven Phasen eine Art Psychose entwickeln, die Angst davor bekommen, dass sie eine Neigung zu menschlichem Fleisch bekommen, Fantasien hegen, menschliches Fleisch zu essen und dahingehend fürchten, dass sie zu Kannibalen werden könnten. Das ist allerdings nicht so ganz klar, also inzwischen medizinisch eher umstritten und bis auf ein paar wenige Randfälle wohl auch nicht wirklich verzeichnet. Aber 1661 haben bereits Jesuiten, die so in die Region der Great Lakes vorgedrungen waren, Sorge darüber gezeichnet, dass eben Leute wahnsinnig geworden wären im Winter und angefangen haben, sich gegenseitig zu ermorden und aufzuessen. Und sie wurden halt regelrecht heißhungrig. Also sie haben,
so wie es
die Jesuiten beschrieben haben, haben die einmal angefangen und konnten dann nicht mehr aufhören.
Mhm.
Und haben das als ravenous, also als heißhungrig umschrieben.
Mhm.
Von solchen Geschichten hat dann eben auch der entsprechende Film seinen Namen.
Ja. Okay.
Und Fälle von Wendigo-Psychose, also so wurde das gerne im 19. und bis in die 1920er Jahre und teilweise auch noch bis in die 50er ein bisschen beschrieben, gab es da durchaus mehrmals, überwiegend eben in den mittelkanadischen und Great Lakes und Minnesota-Gebieten. Mhm. Ja.
Okay.
Eine andere Legende und mythische Kreatur, die ich schon mal angerissen habe, von der es auch heute noch Behauptungen gibt, dass sie noch immer existiert. Und ich glaube, damit machen wir dann auch den Abschluss.
Mhm.
Aber ich finde die einfach klasse. Und wo es auch Versuch von Kryptozoologen und von anderen Versuch gibt, herzuleiten, wenn es diese Kreatur nicht mehr geben sollte, was es gewesen sein könnte, ist der Thunderbird.
Oh ja, der Thunderbird.
Der große Donnervogel.
Im Süden, ja.
Mhm, mhm. Ja, aber auch in Kanada, auch in den Plains, in den Great Plains, also bei den Arapaho zum Beispiel. Bei den Arapaho steht der Thunderbird für den Sommer. Bei den Algonquin gibt es den auch. Da ist der Thunderbird der Herrscher der Oberwelt, während eben die Great Horn Snake, wie erwähnt, also die große gehörnte Schlange, der Herrscher der Unterwelt ist. Das ist überwiegend in der Region der Great Lakes gesichtet worden. Man könnte das quasi bezeichnen mit, vielleicht sind die darauf gekommen, weil sie Fischadler beobachtet haben, die sich in den See stürzen und da große Aale herausziehen. Und da diese Allegorie herkommt. Jedenfalls ein Thunderbird ist ein gigantisch großer Vogel. Wenn ich sage gigantisch groß, dann meine ich, es gibt Beschreibungen, dass ein Thunderbird in der Lage ist, einen Wal in seinen Klauen zu tragen.
Okay.
Mhm. Mhm. Und es heißt, er lebt hoch in den Wolken, auf den Gipfeln der höchsten Berge. Er hat seinen Namen, weil wenn ein Thunderbird mit seinen Flügeln schlägt, dann ertönt lauter Donner. In manchen Legenden geht es sogar noch weiter, dass von einem Thunderbird, vom Donnervogel, von den Augen des Donnervogels Blitze schlagen und ein Thunderbird dementsprechend ein Bote ist, der Regen und Stürme in eine Gegend trägt. Mhm. Was, wie es bei so vielen indianischen Legenden auch so ist, sowohl positiv als auch negativ sein kann. Ne? Positiv, weil in der Zeit der großen Dürre kommt der Donnervogel und hinter dem Donnervogel rollen die großen schwarzen Wolken hinterher und dann kommt endlich der erlösende Regen. Aber natürlich, diese stürmischen Regen und die Sturmfluten, die damit mit sich kommen, können natürlich auch große zerstörerische Kraft entfalten.
Mhm.
Winnebago, Sioux, Shawnee. Also der Thunderbird ist eine extrem weit verbreitete Gestalt. Manchmal vermutet man, dass es eine Art Kondor in Nordamerika gegeben haben könnte. Mhm. Oder auch, dass große Geier, die immer noch in den Bergen der California Mountains zu finden sind, so ursprünglich für diese Thunderbird-Legende gewesen sein könnte. Lustigerweise eine Beschreibung eines großen Donnervogels, gigantisch groß und größer als selbst der größte Kondor, von der Beschreibung her, gibt es auch unter den Aborigines in Australien.
Mhm.
Und es gibt durchaus Theorien, die sagen, dass es durchaus einen gigantischen Urvogel, der größer als die heute noch lebenden Kondoren gewesen sein könnte, gegeben haben könnte.
Ja. Drummond ist Stirtoni. Der Sturton-Donnervogel.
Ja.
Eine Riesengänseart übrigens. Für euch Phylogenetiker und Taxologen da draußen.
Ja. Wenn man so indianische Abbilder in Betracht zieht, muss es sich beim Donnervogel eher um eine Art Adler gehandelt haben und oder eben eine Geier. Und ich greife jetzt ein Klischee raus, aber bitte nicht falsch verstehen. Wenn du dir einen Totempfahl vorstellst, einen indianischen Totempfahl, ich sage jetzt indianisch, natürlich, es gibt Unterschiede von Stamm zu Stamm und bestimmte Stämme haben noch nicht einmal einen Totempfahl. Aber wenn du dir einen Totempfahl vorstellst, stellst du dir da eine geflügelte Kreatur vor?
Ja, logischerweise ist da ein adlerähnliches Symbol oder eine adlerähnliche Figur obendrauf.
Das ist in der Regel der Donnervogel.
Ja, okay, ja.
Mhm. Also, das war jetzt nur, ich gucke auf die Uhr, wir sind schon gut in der Zeit und ich glaube, an dieser Stelle beenden wir mal hier diesen Ausflug in die Mythen, Legenden und ich habe meine Lieblingsgeschichte noch gar nicht gebracht. Nein, die muss ich jetzt noch erzählen, ich habe sie ja schon angerissen. Die Geisterkamele von Arizona.
Oh, Geisterkamele, okay, gut.
Geisterkamele von Arizona. Und zwar im Jahr 1848 unter Kriegsminister Jefferson Davis hat die amerikanische Armee experimentiert, um in der Gegend von Arizona Kamele einzusetzen, weil in der heißen und wüstenartigen Region Death Valley und dergleichen Kamele deutlich besser zurechtkommen, als wenn man Pferde oder Ochsen oder Eselsgespänne da reinschicken würde. Weil sie kommen mit wenig Wasser aus, sie sind sehr ausdauernd, man kann sie reiten, sind als Zugtiere. Deswegen wurden ungefähr 70 Kamele angeschafft. Und die Mission, diese Vermessungsarbeiten des Death Valleys waren erfolgreich, aber die Soldaten haben die Kamele gehasst. Kamele sind sehr störrische Tiere. Kamele sind nicht gerade wohlriechende Tiere. Und Pferde und Kamele vertragen sich nicht. Die Kavalleristen haben Pferde bevorzugt, aber wenn Pferde in die Nähe von Kamele kamen, dann scheuten sie meistens oder die Kamele haben versucht, die Pferde zu beißen. Deswegen hat die Armee nach getaner Arbeit und spätestens als der amerikanische Bürgerkrieg da war, war das Experiment Kamele endgültig gescheitert. Und die paar Kamele, die Armee noch hatte, wurden entweder an Prospektoren versteigert, die als Goldsucher irgendwie gut Tiere gesucht haben, die gut schleppen können, oder sie wurden einfach in die Wüste geschickt und laufen gelassen. Es gab tatsächlich bis in die 1920er Jahre dann in der Gegend von Arizona noch einige wildlebende Kamele. Allerdings war der Bestand zu klein, als dass sie lange Bestand gehabt hätten und als dass sie überlebt haben könnten auf Dauer. Aber bis heute haben sich Legenden von Geisterkamelen gehalten, die immer noch in den Wüsten, in den trockenen Regionen von Arizona ihr Unwesen treiben. Und ein besonders berüchtigtes Beispiel, erstmals gesichtet 1883, ist der Rote Geist. Ein etwa einen Meter großes Tier. 1883 wurde eine Frau gefunden, die zu Tode getrampelt wurde von irgendeiner Kreatur mit Hufen größer als die eines Pferdes und mindestens so schwer wie das eines Ochsens, so wird es beschrieben, und mit merkwürdigen Klumpen an rotem Fell, die in der Nähe, die auf und an der Leiche gefunden wurden. Bis in die 1890er sollte dann dieser rote Geist öfter noch gesichtet werden. So wird es zum Beispiel berichtet, dass er eines Nachts durch ein Camp getrampelt ist, das Zelt niedergetreten hat, beinahe einen Mann einen Karren umgeworfen und beinahe einen Mann zu Tode getrampelt hätte. Und dieser Mann hat geschworen, dass diese Kreatur einen skelettartigen Reiter auf dem Rücken hatte.
Okay.
Wieder einige Jahre später, wir sind inzwischen in den 1890ern angelangt, so ungefähr 1892, 1893, bekommt abermals ein Mann diesen roten Geist zu Gesicht. Ein großes, buckliges Ding, schnell und mit schreckliche Geräusche von sich gebend. Er legte mit seinem Gewehr an und hat darauf geschossen, woraufhin etwas von dem Rücken des roten Geistes fiel. Aber dieser machte sich im schnellen Galopp aus dem Staub. Und als der Mann näher kam, um sich anzusehen, was darunter gefallen war, fand er einen skelettierten Schädel.
Okay.
Der rote Geist hat jetzt also auch einen kopflosen Reiter.
Mhm.
Und schließlich einige Jahre später findet ein Mann in seinem Garten oder auf seiner Farm ein Kamel stehen, das seelenruhig anfängt, sein Gemüse zu fressen, woraufhin er seine Flinte holt und das Kamel abschießt.
Mhm.
Als er dann näher kam, stellt er fest, dass das Kamel zum einen sehr viele Narben hatte und zum anderen auf dem Rücken des Kamels ein Mann in in Überresten einer blauen Uniform festgeschnallt und festgezurrt war. Die Uniform in Fetzen, der Mann nur noch ein Skelett und ihm fehlte der Schädel.
Okay.
Man sagt sich, dass in der Zeit, als die Armee mit den Kamelen experimentierte, ein Soldat Angst vor den Kamelen hatte und sich weigerte, das Tier zu reiten, woraufhin sein Vorgesetzter befahl, ihn auf das Kamel zu setzen und ihn dort festzubinden und reiten zu lassen, bis er es gelernt hat. Daraufhin versetzte er dem Kamel einen Klaps auf den Hintern und das Kamel stürmte in einem solchen Galopp davon, dass die anderen Männer nicht mehr hinterherkamen. Und bis sie es geschafft haben, sich selber auf ihre Kamele oder Pferde zu setzen und ihm nachzustellen, war das Kamel bereits verschwunden. Und, ach ja, genau, angeblich war der skelettierte Mann in der Uniform auch von Schusslöchern und Pfeilen durchsät.
Mhm.
Okay. Weil natürlich jeder, der das Ding gesehen hat, ob jetzt Indigener oder Weißer, sofort drauf geschossen hat. Aber es war nicht tot zu kriegen. Mhm. Und auch heute noch wird offenbar im Raum von Arizona das rote Geisterkamel gesehen, jetzt selber ein Geist, das immer noch mit seinem skelettierten, verfluchten Reiter bis in alle Tage durch die Wüste reitet.
Mhm.
Falls jemand wieder eine Western-Horror-Story braucht, das rote Geisterkamel von Arizona.
Ja. Klingt perfekt.
Ja, aber das soll es jetzt auch gewesen sein. Wenn wir so ein bisschen Filmtipps brauchen, ich kenne keinen guten Jackalope-Film, aber es gibt eben Revenus, das ist ein fantastischer Wendigo-Film ist. Man merkt leider dem Film irgendwann an, dass ihnen das Budget ausgegangen ist. Ansonsten ist es ein ziemlich cooler Film. Er ist sehr gut. Er hätte besser sein können. Ich empfehle ihn trotzdem. Ich mag ihn sehr.
Mhm, ja, Pierce ebenso.
Spielt mit.
Ja.
Thunderbird übrigens auch. Das ist wenig ruhmreich, aber Thunderbird ist natürlich auch die Marke für ein Muscle Car, das die Beach Boys besungen haben.
Yep.
She had fun till the daddy takes her T-Bird away. Hey.
Ja, eher mal abgesehen davon, dass es auch ein E-Mail-Client ist.
Thunderbird ist auch der Name von einem ziemlich billigen Weinlikörgetränk, synthetisch hergestellt, das so als das Pennergesöff schlechthin gilt. Aber
ja.
Das ist dann weniger ruhmreich, aber.
Ja, ein bisschen. Der Chupacabra hat keinen Film, kommt aber in diversen Serien vor. Es gibt eine Akte X-Folge mit dem Chupacabra.
Es gibt auch Chupacabra-Filme, durchaus. Okay. Einer heißt Chupa. Auf Netflix erschienen, erst letztes Jahr. Ist lustigerweise kein Horrorfilm, sondern das ist ein kleiner Junge, der sich mit einem jungen Chupacabra anfreundet und ihn als Haustier nimmt.
Okay.
Ist ganz süß, der Film. Aber wie gesagt, es ist irgendwie sehr naheliegend, dass wir den. Und es gibt einen. Ich sehe es gerade, es gibt einen. Das passt ja gerade und damit haben wir auch die Überleitung. Es gibt einen Fernsehwestern aus dem Jahr 2013, Chupacabra vs. die Alamo.
Ja, yeah. Okay, gut, perfekt. Ja.
Ja, und damit haben wir auch die Überleitung, ne?
Ich wollte gerade sagen, ja, besser wird es wahrscheinlich nicht mehr. So überleitungsmäßig. Deswegen, ja, wenn es euch gefallen hat, unser kleiner 1. April-Exkurs, schreibt uns eine E-Mail an westernunchained@gmail.com. Wenn ihr noch weitere Fragen habt oder vielleicht noch mehr über Fabelwesen wissen wollt, es gibt vielleicht wieder eine 1. April-Folge, dann schreibt uns auch das. Und wenn es euch generell gefällt, was wir tun, gebt uns doch einen Kaffee aus auf Ko-Fi. Und mit diesen Worten, Sibi, was machen wir denn? Worüber reden wir denn nächstes Mal?
Ja, es wird langsam Zeit. Wir haben es eigentlich beim letzten Mal schon angekündigt, bevor der 1. April dazwischen kam. Aber wir haben jetzt 6 Wochen lang eigentlich so im Vorfeld mit den letzten 3 Folgen schon mal darauf hingearbeitet. Beim nächsten Mal bringen wir das große Finale rund um die Geschichte von Fort Alamo, die legendäre Schlacht, deren Ausruf Remember the Alamo so wichtig werden sollte, dass sie bis heute noch das Motto des amerikanischen Bundesstaates Texas ist und die texanische Revolution beflügelt hat und sie letztendlich bis zum Sieg befördert hat. Auch wenn die Schlacht von Alamo selbst, naja, das beschreiben wir beim nächsten Mal. Sie wird nicht damit enden, dass Alamo gesprengt wird, um Chupacabras zu besiegen, aber sprengen ist nicht weit weg, glaube ich.
Ja, nicht wirklich weit. Okay, gut, dann wünschen wir euch einen schönen Morgen, einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann ihr das hört, und lasst euch nicht vom Jackalope beißen.
Oder vom Chupacabra. Adios, amigos und amigas, möge der Thunderbird euch gewogen sein. Ciao.
Ciao.